Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Einen recht schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe des Funkmagazins im neuen Jahr 2018. Heißt sie aus dem Bukarester Funkhaus, Monika Strava am Mikrofon. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Rutsch ins neue Jahr, und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen im Namen all meiner Kollegen vom Funkforum, der Gemeinschaft deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn, alles Gute im neuen Jahr, viel Freude und beste Gesundheit, und wir hoffen, dass Sie uns auch durch das Jahr 2018 treu begleiten werden. Auch wenn das Jahr noch ziemlich jung ist, hat sich im Monat Januar vieles ereignet. Wir berichten heute unter anderem über die Verteilung des Staatshaushaltes 2018 für die nationalen Minderheiten in Rumänien, über die Aussichten des neuen Jahres bei den deutschen Foren im Banat, über die Gedenkveranstaltungen anlässlich der Russlandverschleppung der Rumänien-Deutschen vor 73 Jahren in Temeswar, über Architekturkurse in Schulen im Kreis Mureș, über die schon längst geschlossenen Glashütten deutscher Einwanderer in Ungarn und über den Neujahrsempfang der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer AHK Rumänien in Bukarest. Wir hoffen, werte Damen und Herren, dass wir Ihr Interesse geweckt haben, und wir wünschen uns sehr freuen, wenn Sie die nächste Stunde mit uns verbringen würden.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und wir starten sogleich, werte Damen und Herren, mit unserem ersten Beitrag. Am 25. Januar hat die deutsch-rumänische Industrie- und Handelskammer AHK Rumänien den traditionellen Neujahrsempfang im Unira-Saal des Bukarester Parlamentspalastes in Bukarest begangen. An dem Empfang nahmen über 900 Gäste teil, deutsche und rumänische Geschäftsleute, Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik und Kultur aus Deutschland und Rumänien. Das Thema des diesjährigen Neujahrsempfangs Unity through Community wollte unterstreichen, dass nur eine starke Gemeinschaft Einheit schaffen kann. Wir waren auch dabei und berichten im Folgenden darüber. 2017 feierte die AHK Rumänien ihr 15-jähriges Bestehen. Deshalb habe man das ganze Jahr über diese 15 Jahre gefeiert, auf großen und kleinen Events, und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt gestellt. Der Neujahrsempfang 2018 sollte zeigen, wie die AHK Rumänien heute aussieht und warum man stolz auf diese stetig wachsende Community sei, betonte in seiner Begrüßungsansprache der Geschäftsführer der Kammer, Sebastian Metz. Das Jahr 2017 sei kein einfaches Jahr gewesen, doch man habe sein Bestes gegeben und hoffe nun auf ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr 2018, betonte auch der Kammerpräsident Dragoș Anastasiu.
Wirtschaftlich war 2017 erfolgreich. Es war aber ein turbulentes Jahr mit sehr vielen Änderungen, mit sehr vielen politischen Ereignissen und sehr vielen Gesetzesänderungen. Sehr unprädiktibel und schwierig. Aber wir haben es gemeistert und die Wirtschaft geht ihren Weg. 2018 wird sicherlich nicht einfach sein. Ich hoffe, dass es weniger turbulent sein wird als 2017, weil viele Gesetzesänderungen sind jetzt schon durchgebracht worden. Also viel mehr können sie ja nicht mehr machen. Wir hoffen auf einen Dialog, auf mehr Transparenz. Wir müssen uns vereint bleiben und diese Vereinigung, die wir haben, noch stärker gestalten. Und wenn wir das schaffen, bin ich zuversichtlich. Entrepreneure sind immer zuversichtlich. Und Rumänien hat sehr viel Potenzial, unheimlich viel Potenzial, immer noch. Wenn wir zusammenbleiben, haben wir gute Chancen.
Ehrengast des Abends war der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis. Für die Kammer sei es eine besondere Ehre, so der Geschäftsführer der Kammer Sebastian Metz, und ein wichtiges Signal in die Wirtschaftscommunity. Präsident Iohannis unterstrich in seiner Ansprache, dass nur eine starke Gemeinschaft eine langfristige Wirtschaftsstabilität tragen könne, und versicherte in diesem Sinne der AHK Rumänien seine volle Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen für unser Jubeljahr 2018 alles Gute und viel Erfolg.
Seine Anerkennung zeigt auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Kurt Meyer-Kloth.
Wie Sie alle zusammen sich im Laufe dieses Jahres für die Anliegen unserer gemeinsamen Wirtschaft, damit zum allgemeinen Wohle Deutschlands und Rumäniens eingesetzt haben, wie Sie unermüdlich gekämpft haben, damit die Stimme der wirtschaftlichen Vernunft Eingang findet in wichtige politische Entscheidungen. Das war vorbildlich, das verdient unseren ungeteilten Respekt.
Im letzten Jahr sei er durch ganz Rumänien gereist, betonte der deutsche Botschafter Kurt Meyer-Kluth. Natürlich zu den großen Zentren deutschen Wirtschaftswachstums in Siebenbürgen und im Banat, aber auch in der Moldau, in der Bukowina und Maramureș, in Oltenien, Muntenien und in der Dobrogea. Er habe sich vertraut gemacht mit den Chancen und den Herausforderungen im ganzen Land. Deshalb plädiert er für mehr Engagement im ganzen Land und nicht nur in den privilegierten Regionen. Seine Eindrücke fasste der deutsche Botschafter Kurt Meyer-Kluth in wenige Kernpunkte zusammen.
Die deutsche Wirtschaft ist wie eh und je zu weiterem und langfristigem Engagement in Rumänien bereit. Sie will wachsen und zum Wohle der Bürger Rumäniens beitragen. Ihnen Zukunftsperspektiven, faire Partnerschaften und verlässliche Arbeitsplätze anbieten. Die deutsche Wirtschaft ist auch politisch ein Freund des Landes. Kein Schönwetterfreund, sondern ein echter Freund, der sich gerade in der Not erweist, wie das Sprichwort ja sagt, und mit Rat und Tat bereitsteht. Die deutsche Wirtschaft kann auch mit Hindernissen und temporären Schwierigkeiten umgehen. Sonst wäre sie nicht überall in der Welt beständig so erfolgreich, auch und gerade hier in Rumänien. Aber auch die deutsche Wirtschaft braucht politische Transparenz, verlässliche Rechtsrahmen und Berechenbarkeit. Nicht zuletzt, um auch zum Wohle der Partner hier wirken zu können. Hierzu gehört gerade auch Vorhersehbarkeit und Beständigkeit in einem Bereich wie dem der Steuerpolitik.
Als größte bilaterale Wirtschaftsvereinigung in Rumänien bietet die AHK Rumänien ein leistungsstarkes Netzwerk und vertritt wirksam die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den jeweiligen offiziellen Stellen. In diesem Rahmen leistet die AHK Rumänien auch in Kooperation mit anderen nationalen und internationalen Partnern einen konstruktiven Beitrag zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Geschäfts- und Investitionsbedingungen in Rumänien. Dafür müssen aber einige Grundvoraussetzungen erfüllt sein, so der Geschäftsführer der Kammer, Sebastian Metz.
Wir erwarten ganz eindeutig Stabilität der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Wir erwarten Transparenz, Vorausschaubarkeit und den ehrlichen Dialog mit der deutschen, mit der internationalen und auch vor allem mit der rumänischen Wirtschaft.
Die AHK Rumänien zählt derzeit über 530 deutsche und rumänische Mitgliedsunternehmen. Sie organisiert für ihre Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen, die der Vernetzung und Kontaktpflege, dem Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie der Geschäftsanbahnung dienen. Zu den Veranstaltungen gehören unter anderem die monatlichen Mitgliedertreffen sowie die zwei Großveranstaltungen, der Neujahrsempfang und das Sommerfest mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Außerdem organisiert die AHK Rumänien zahlreiche regionale Veranstaltungen, um landesweit deutschen und rumänischen Unternehmen eine Kontaktplattform zu geben.
Funkmagazin.
Vertreter der Organisationen der nationalen Minderheiten in Rumänien kamen im Monat Januar zusammen und besprachen die Verteilung der Gelder, die ihnen aus dem Staatshaushalt 2018 zukommen. Adi Ardalan von Radio Temeswar erkundigte sich beim Abgeordneten des Deutschen Forums im Parlament Rumänien sowie Dugans darüber.
Mehr Geld für die Projekte der nationalen Minderheiten in Rumänien hieß es bei der Aufstellung des Staatshaushaltes für 2018. Der sogenannte Minderheitenrat, der aus den Vertretern der Organisationen der nationalen Minderheiten besteht, kam zusammen und besprach die Verteilung dieser Gelder. Das Deutsche Forum war durch seinen Geschäftsführer Benjamin Joja vertreten. Der DFDR-Abgeordnete im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, zeigte sich mit den Ergebnissen der Verhandlungen zufrieden.
Wir hatten im Dezember als Fraktion im Parlament und mit dem damaligen Premierminister Mihai Tudose darüber gesprochen und verhandelt. Angesichts des Jahres 2018, 100 Jahre seit der Gründung Großrumäniens und der auch bestehenden Inflation, haben wir vereinbart, dass die Gesamtsumme für Minderheitenorganisationen im Jahr 2018 um 5% höher ist als die Summe, die bis zum 31. Dezember 2017 an die Minderheitenorganisationen ausgezahlt wurde. Das wurde im Parlament auch so bestätigt, kann man im Haushaltsgesetz nachlesen. Die Aufgabe des Minderheitenrates war, diese Gesamtsumme auf Minderheitenorganisationen aufzuteilen. Und das geschah in der Sitzung, in der alle Organisationen vertreten waren. In unserem Fall war es der Geschäftsführer Benny Joja. Wir hatten das Prinzip seit Jahren eingeführt, dass die prozentuelle Erhöhung der Gesamtsumme auch für die bestehenden Minderheitenorganisationen gilt. Dementsprechend ist es auch so passiert. In unserem Fall gibt es in diesem Jahr knappe 9,6 Millionen Lei für das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien, also gute 2 Millionen Euro, die für die Projekte der deutschen Minderheit seitens des rumänischen Haushalts zur Verfügung stehen. Es ist im Grunde genommen eigentlich zufriedenstellend für uns in dem Sinne, dass das, was wir uns vorgenommen haben für 2018, auch mit diesem Geld umgesetzt werden kann. Dementsprechend glaube ich, dass wir auch die Sonderprojekte, die die 100-Jahr-Feier betreffen und meinetwegen ausnahmsweise in diesem Jahr stattfinden werden, auch sehr gut umgesetzt werden können. Im Grunde genommen kann man mit dieser Situation zufrieden sein. Allerdings werden die ersten Gelder wahrscheinlich bedingt durch die Trägheit der rumänischen Bürokratie erst Ende März fließen. Allerdings gibt es eine Reserve aus dem letzten Jahr auf dem Konto des DFDR. Also wir werden auch diese 2,5 Monate überleben und man wird eigentlich keine Pausen wahrnehmen müssen. Es läuft alles stetig wie geplant.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Im Folgenden verweilen wir nun, werte Damen und Herren, im Banat. Die Jahreswende bietet Anlass zur Bilanz. Ein volles Jahr ist zu Ende gegangen, ein neues steht uns bevor. Wir blicken auf unsere Erfolge zurück und sind zuversichtlich und hoffnungsvoll, dass auch die kommende Zeitspanne positiv ausfallen wird. Über die wichtigsten Projekte 2018 bei den deutschen Foren im Banat sprach Adi Ardalan mit den jeweiligen Vorsitzenden.
Nach den erfolgreich durchgeführten Heimattagen der Banater Deutschen in Temeswar 2017 zielt das Deutsche Regionalforum Banat 2018 etwas höher und bereitet eine reiche Eventreihe aus Anlass der 100 Jahre modernes Rumänien, so der Vorsitzende Johann Fernbach.
Durch eine Vielzahl an Veranstaltungen haben wir 2017 direkt sowie über die Medien gezeigt, dass wir existieren, dass wir etwas erbauen und uns implizieren, um eine bessere Zukunft für uns alle zu haben. Dies ist auch unsere Botschaft für das kommende Jahr, wenn unser Land 100 Jahre vereintes Rumänien feiert. Zu diesem Anlass wollen wir eine Reihe von Konferenzen mit Historikern veranstalten, die ihren Fokus auf die Bedeutung der deutschen Minderheit im Vereinigungsprozess richten. Die Banater Schwaben und die Deutschen aus dem Banater Bergland werden sich 2018 den anderen Regionalforen vorstellen. Dies wird mit einem Kulturprogramm geschehen, das die Geschichte der Traditionen hervorhebt und unsere Musik aufzeigen soll. In einem Wort, unsere Kultur vergegenwärtigen, die sich über nahezu 300 Jahre erstreckt und die in den Geschichtsbüchern nie verankert wurde. Dies ist ein ambitiöses Projekt, das wir hoffentlich zu einem guten Abschluss bringen werden.
Das Temeswarer Deutsche Forum blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück und will das bereits Erzielte auch 2018 fortsetzen, sagt die Vorsitzende Helen Alba.
Das Demokratische Forum der Deutschen in Temeswar setzt auch im Jahr 2018 seine gewohnten Aktivitäten fort. Sie wissen ja, dass die Volksuni, Handarbeit, Bastel, Musik, Lese- und Fotokreis sowie die Kulturgruppen der Temeswarer Liederkranz und die Seniorentanzgruppe Bunter Herbstreigen Teil des Temeswarer Deutschen Forums sind. Sie werden innerhalb verschiedener Veranstaltungen auftreten. Zuerst fällt ja das Faschingsfest an, das in diesem Jahr ganz früh gefeiert wird. dann die beliebten und gut besuchten Kaffee- und Tee-Nachmittage mit Ostermotiven. Nach Fasching natürlich kommt ja Ostern. Dann ist immer eine Schlussfeier der Volksuni und im Herbst die Geburtstage von den Kulturgruppen. Was sich das Temeswarer Forum aber für das Jahr 2018 insbesondere vorgenommen hat, ist die Gründung einer Theatergruppe. Es sollen schwäbische Kurzstücke vorgeführt werden und dafür hat sich der ehemalige Schauspieler vom Deutschen Staatstheater Temeswar, Hans Jacobi, er lebt in Freiburg, eingesetzt. Er wird geeignete Theaterstücke aussuchen. Er muss ja nach unseren in Klammer Schauspielern aussuchen, die wir haben. Aber wir sind, sage ich mal, gut bestückt. Das hat man beim letzten Mundarttag schon gesehen. Das zweite Vorhaben, das wir uns gesetzt haben, ist, diesen Mundarttag nicht wie bisher jedes zweite Jahr zu veranstalten, sondern in jedem Jahr, und ich hoffe, es wird auch in diesem Jahr dann im Herbst klappen, weil der Tag war sehr gut besucht und die Teilnehmer haben sich wohlgefühlt und gesagt, es wäre wünschenswert, so etwas öfters zu machen. Im Herbst 2018 fallen aber auch die Kulturtage des Temeswarer Forums an, das ist dann ein anderer Programmpunkt.
Das Deutsche Forum in Arad hat 2017 seinen neuen Sitz eingeweiht, der nun 2018 mit Leben erfüllt werden soll, sagt der Vorsitzende Michael Sellner.
In diesem Jahr wollen wir vor allem weiterführen, was wir bereits in 2017 begonnen haben. Wir sind beim Ausbau eines neuen Forumssitzes in Neurath. Wir möchten den Sitz bereitstellen, ihn mit allem ausstatten, was auszustatten ist. Und das ist ein großer Brocken Arbeit. Es kostet auch einen recht großen Aufwand und wir hoffen, dass wir in diesem Jahr den größten Teil davon bewältigen werden. Außerdem wollen wir natürlich unsere Veranstaltungen weiterführen, die wir seit vielen Jahren jährlich machen, und zwar angefangen vom Frühjahr, vom Fasching bis zur Weihnachtsfeier. Natürlich mit der Kirchweih, mit der Sommerschule, mit den Seminaren. Natürlich auch Buchveröffentlichungen. Jedes Jahr in den letzten etwa 8 Jahren haben wir die 2 Bücher veröffentlicht. Die wollen wir weiterführen und desgleichen freuen wir uns über die Veranstaltungen der etwas kleineren Foren im Kreis, aber die sind genauso wichtig. Und zwar möchten wir auch die Kirchweihen weiterführen in den Ortschaften, wo es noch deutsche Gemeinschaften gibt und wo sich diese Veranstaltungen auch bewährt haben. Sie kommen sehr gut auch bei der Mehrheitsbevölkerung, bei den Rumänen an und bei den Leuten anderer Ethnie, sei es nun Ungarn oder Serben oder Slowaken oder wie das eben ist. Wir wollen einfach weitermachen.
Auch das Forum der Banater Berglanddeutschen konnte 2017 Erfolge verzeichnen, die über das Jahr hinaus wirken, so der Vorsitzende Erwin Josef Ziegler aus Reschica.
Wenn wir auf das Jahr 2017 zurückblicken, wo wir 30 Jahre Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe organisiert haben, so sind wir voller Hoffnung, dass wir zusammen mit unseren Mitgliedern weiterhin eng zusammenarbeiten werden, damit die Banater Berglanddeutschen weiterhin in ihrer Kultur, ihre Tradition, ihre Sprache und Religion weiter bestehen werden. Wir sind bereits im Jahr 2018, ein Jahr voller Perspektiven auch für die Deutschen im Banater Bergland. Wir feiern in diesem Jahr 300 Jahre seit der ersten Ansiedlung von Deutschen auf dem Gebiet des Banater Berglands. Wir feiern auch den 120. Geburtstag von Alexander Tietz und selbstverständlich organisieren wir auch in diesem Jahr die verschiedenen Tätigkeiten, die bereits schon bekannt sind, so wie die Deutsche Kulturdekade im Banater Bergland, Deutsche Literaturtag, Reschica Kindermarie der Heimat, Reschica Deutsches Trachtenfest und viele, viele andere Veranstaltungen. Als eine der Veranstaltungstätigkeiten, die wir auch bis jetzt organisiert haben, sind die regelmäßigen Begegnungen mit unseren Lesern in der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek. Und nicht zuletzt bringen wir auch in diesem Jahr unsere Monatsschrift Echo der Vortragsreihe und verschiedene Bücher heraus. Im Mittelpunkt steht auch bei unserer Tätigkeit verschiedene Veranstaltungen gewidmet den 100 Jahren Rumänien.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, nach Siebenbürgen. Im Dezember haben die Einschreibungen für die Architekturkurse für das Schuljahr 2018-2019 gestartet. Architekten und Lehrer, die an diesem Schulprogramm teilnehmen möchten, konnten über Online-Formulare für jeden Kurs sich anmelden. Wie sieht aber so ein Kurs aus? Die Architekturkurse sind für alle Schulen landesweit ausgedacht. Diese Kurse sind als Prävention für die nächsten Generationen gedacht. Gabi Messey von Radio Neumarkt führte ein Gespräch mit Klaus Bertler, Chefarchitekt der Stadt Sächsisch-Regen.
So ein Kurs bereitet eigentlich die zukünftigen Bürger oder auch die heutigen Bürger schon, weil die Kinder sind eigentlich auch heute Bürger einer Stadt. Ein Kurs ist aufgeteilt in verschiedenen Themen. Erstmal Begriffe über die Stadt, was bedeutet öffentlicher Raum, was bedeutet dann Materialien, was bedeutet zum Beispiel energetische Sanierung oder ökologisches Bauen, was bedeutet Debatte in der Stadt, Beziehungen mit den Nachbarn. Und all diese Themen werden etappenweise den kleinen Bürgern mitgeteilt. Was besonders an diesem Kurs ist, also wir sprechen über den Architekturakurs, dieser Kurs ist eigentlich eine Priorität der Architektenkammer, diese Kurse zu finanzieren und die Materialien zu finanzieren, weil das Architektenkammer hat festgestellt, dass die Bürger eigentlich nicht viel wissen über Bauen und wie man zum Beispiel plant und eigentlich, welche die Rolle des Architekten ist. Und deshalb möchte die Architektenkammer und eigentlich dieser Kurs wird vom Architekturverein organisiert. Es sind eigentlich junge Architekten, die Eltern geworden sind. Und diese, weil sie Kinder haben, haben sie festgestellt, dass etwas in der Erziehung der Kinder fehlt. Und dann haben sie auf den eigenen Kindern gewisse Spiele gestaltet und sie haben festgestellt, dass diese Spiele auch für andere Kinder nützlich wären und nicht nur für die eigenen Kinder. Und so ist dieser Kurs dann landesweit ausgebreitet worden und schrittweise eigentlich, nicht auf einmal. Das ist ein Optionalkurs. Eltern können diesen Kurs verlangen, die Lehrer können zum Beispiel diesen Kurs verlangen und sich einschreiben. Und diese Kurse werden gleichzeitig von einem Architekten betreut, weil der Architekt hat keine Kenntnisse über Pädagogik. Deshalb, sie haben eigentlich zwei Betreuer. Was noch interessant ist und was besonders ist an diesem Kurs, sie sind interaktiv gestaltet. Wir sagen, es ist durch die Psychologie-Fakultät aus Bukarest, soviel ich weiß. Sie haben beigetragen, dass wir dieses, all die Materialien vorbereiten. Es gibt ein Arbeitsheft und ein Buch für Lehrer. Normalerweise werden keine Hausaufgaben aufgeteilt. Und wenn Hausaufgaben aufgeteilt sind, dann werden nur praktische Sachen ausgeteilt. Zum Beispiel, Kinder sollen einen Stadtspaziergang unternehmen und sich aufschreiben, was sie bemerkt haben. Oder sie sollen zu Hause die Augen zumachen im Hof oder vor dem Haus. Und sie sollen feststellen, welche Geräusche, welche Töne vor dem Haus sind. Und das sind eigentlich städtische Analysen, was sie da machen. Durch Spielen, durch Erfahrung, durch Tasten, durch Sehen, Hören. Und wir sagen bei diesem Kurs, wir lernen, während wir spielen. Das ist die Hauptmethodik, auf der dieser Kurs aufgebaut ist, also das ganze Material.
Es gab eine Zusammenarbeit auch mit dem Unterrichtsminister.
Soviel ich weiß, bei den Optionalfächern können die Lehrer sich den Kurs gestalten und dann sie lassen es genehmigen beim Kreislehrinspektorat. Diese Kurse sind eigentlich schon vorbereitet, also es gibt ein Material, das wir benutzen können und die wurden vom Lehrministerium genehmigt worden. Ja, ich finde, es ist einer der wichtigsten Kurse als Bürger, ja, damit wir eine städtische Kultur aufbauen in Rumänien. Denn zum Beispiel in Sächsisch-Regen gibt es diese Bemerkung, dass die meisten heutigen Bürger kommen eigentlich vom Dorf. Und dann bringen sie vom Dorf dörfliche Beziehungen. Im Dorf, wissen Sie, gibt es mehr Raum, um zu leben. Und die Nachbarn stören sich nicht so einfach. Aber in der Stadt gibt es eine mehr enge Siedlung. Und deshalb stören sich die Nachbarn öfter als am Dorf. Und das heißt, wie lernen wir in der Stadt leben, ohne dass wir uns mit den Nachbarn streiten oder wie verhandeln wir mit den Nachbarn?
Wir können dann lernen, dass diese Kurse als eine Prävention für die nächsten Generationen sind.
Ja, es sind zwei Ziele. Also erstens sehen wir die Effekte dieses Kurses wahrscheinlich nach 20 Jahren oder auch gleich, weil die Kinder, die erzählen auch zu Hause, was sie lernen. Manchmal, ich habe es auch gehört, dass die Kinder Bemerkungen der Eltern machen, wie man bestimmte Sachen verhandelt mit den Nachbarn. Man beschattet den Nachbarn nicht zum Beispiel mit dem Bauen. Und das sind ganz einfache städtische Sachen, die man lehrt und die auch ein Kind versteht. Aber leider werden Erwachsene darauf selten aufmerksam.
Am Anfang unseres Gesprächs, Sie haben erwähnt, dass Sie auch so einen Kurs mitgemacht haben im Jahr 2013. Wie haben die Kinder reagiert?
Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Einmal ist es geschehen, dass ich 5 Minuten verspätet habe. Die Lehrerin dachte, ich werde nicht mehr kommen. Ich habe ihr noch keine SMS geschickt, dass ich verspäte. Und sie haben angefangen, ein anderes Fach zu studieren. Und ich erscheine ihm der Tür und dann haben alle Kinder vor Freude sind sie aufgestanden. Sie haben sich gefreut, dass ich da war. Das war ein Zeichen für mich, dass die Kinder dieses Fach gemocht haben. Es ist immer so, es ist ein theoretischer Teil, aber in jeder Stunde spielen wir. Und das Ziel ist, am Ende des Jahres eine Stadt aufzubauen. So nach der Regel der guten Städtebau und gute Nachbarschaft zwischen Bürgern. Also sie bauen erstmal selber das Haus. Sie versuchen zu verstehen, was Pläne bedeutet, was sie darstellen. Und dann bauen sie einfach ihr eigenes Haus nach ihren Zeichnungen. Und dieses Haus setzen sie dann in einer Stadt und sie gestalten dann zusammen die öffentlichen Räume zwischen den Häusern. Das Jahr schließt sich mit einer Vorstellung, wo die Eltern auch mitkommen und sie präsentieren ihre Nachbarschaft, die sie gestaltet haben.
Funkmagazin.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, nach Ungarn. In Pusta Banja im Komitat Branau in Südungarn existierte vor 220 Jahren eine Glashütte der deutschen Einwanderer, die letzte dieser Art. Nach 20 Jahren wurde das Holz alle, die Hütte wurde geschlossen und die Arbeiter zogen weiter. Im Ostmeczek gab es insgesamt 4 Glashütten. Über 80 Jahre lang arbeiteten dort Glasbläsermeister und zogen immer weiter, wenn das Brennholz, die Buche, aufgebraucht war. Über die Geschichte der einstigen Hütte spricht nun Georg Derksen, die bei der Ausgrabung der gut erhalteten Glashütten hilft. Christina Arnold von Radio 5 Kärchen fragte sie darüber.
Hier war ein Urwald, eigentlich ein Buchenwald. Und hier sind im 1699 die erste Deutsche gekommen, Glasmeister mit Glasbläserleute. Und die wurden durch den Bischof von Pécs hierher gebracht, weil das war ein bischöflicher Wald. Und er wollte gerne auch mitmachen, mit schönes Glas haben in seinem Palast und in seine Weingärten natürlich. Und dann hat er Glasbläser erst nach Pécs verirrt. Kommen lassen. Der Glasmeister, der ist noch aus Österreich gekommen, aber dann war die Hütte kurzlebig und dann wurde in Altglashütte die erste Glashütte gegründet, aber das waren dann schon Glasbläser aus dem Bayerischen Wald.
Dann gingen die Glasbläser immer weiter. Warum eigentlich?
Weil die Glashütte von Altglashütte, die funktionierte so ungefähr 50 Jahre lang, aber dann war der Buchenwald halt weg. Alles war gefällt und verbrannt in der Hütte. Und da mussten die einen neuen Standort suchen. Und dann hat der Hüttenmeister, damals noch der Herr Philipp Gasteiger, der hat den Bischof gefragt, um ein neues Gebiet zu bekommen. Und dann wurde das Tal, was jetzt Neuglashütte, Kischoibanya ist, an ihm zugewiesen. Und dann ist er da angefangen. Und da inzwischen war er halt schon ein alter Mann, nach 50 Jahren in Altglashütte eine Hütte betrieben zu haben. Und dann, er hat eine Tochter, Theresia Gasteiger, und er hat aus dem Bakon, aus Deutschhütte, einen jungen Mann gerufen, den Herr Josef Adler. Josef Adler und Fräulein Theresia Gasteiger sind verheiratet und dann haben sie die Hütte in der Neuklasse-Hütte gegründet und das funktionierte dann. 22 Jahre war der Wald auch wieder weg und dann sind sie weitergekommen und haben dieses Standort gegründet in 1785 und sind hier weitere 20 Jahre bis 1805 geblieben.
Das war jetzt der letzte Standort in dieser Linie, genau. Im Ostmeczek. Was ist denn hier passiert danach?
Der Herr Adler, der wollte noch eine weitere Hütte gründen. Er wollte noch Wald, noch ein neues Kontrakt mit dem Bischof. Aber in der Zwischenzeit sind sehr viele Deutsche aus Deutschland eingesiedelt. Und die vielen Einsiedler, die haben halt Häuser gebaut und zum Hausbauen haben sie Holz benötigt. Und ja, der Bischof, der war halt auch nicht dumm und er wusste, dass für Bauholz konnte man einen viel besseren Preis bekommen, wie für Brennholz für eine Hütte. Und dann hat er keinen Kontrakt mehr mit dem Herrn Adler abgeschlossen. Herr Adler, der ist ein Bürger geworden von Peetz. Er hat zwar hier auch ein Haus gehabt, aber mit seiner Familie hat er auch ein Bürgerhaus in der Innenstadt von Peetz gehabt und dort gewohnt und die Kinder dort erziehen lassen. Die Familie ist dann eigentlich eine Familie von 5 Kirchen geworden.
In Peetzwerder, in Altglashütten und in Neuglashütten sind überall auch Dörfer entstanden oder Städte entstanden, hier in Pusztabánya nicht. Was war der Grund dafür?
Wenn wir es gut wissen, einerseits, dass Neuglashütte viel zu groß war und sehr in der Nähe, so die Leute, die konnten dort bleiben, wohnen. Und einfach zu Fuß ist es 30 Minuten oder damals dauerte es vielleicht noch kürzer, weil die Leute, die haben halt ein besseres Ausdauervermögen gehabt und sind schneller gelaufen. Einerseits deswegen, andererseits, weil hier sind wir ja schon höher und hier hat man nicht so viel Wasser mehr. Und wenn man irgendwo wohnen will, ja, dann hat man viel mehr Wasser nötig. Und hier hat diese Glashütte das Wasser schon verbraucht.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den letzten Aufenthalt machen wir nun heute weiter, Damen und Herren, in Temeswar. Eine Veranstaltung zum Gedenken an den Beginn der Russland-Verschleppung der Rumänien-Deutschen vor 73 Jahren fand Mitte Januar in Temeswar statt. Vertreter des Deutschen Regionalforums Banat versammelten sich zur Mittagsstunde im Hof des Adam-Müller-Gutenbrunn-Hauses und hielten eine Gedenkminute beim Denkmal der ehemaligen Russland-Verschleppten ab. Sie hören einen Beitrag von Adi Ardalan von Radio Temeswar.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Russland-Verschleppten, Ignaz Bernhard Fischer, sprach ein Gebet für die Verstorbenen. Mit dabei waren der Vorsitzende des Banater Forums, Johann Fenbach, sowie die Vizevorsitzenden Dagmar Schiklovan aus Temeswar, Michael Sellner aus Arad und Erwin Josef Ziegler aus Reschica, aber auch der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, und Vertreter der forumsnahen Organisationen aus der gesamten Region. Die Anwesenden legten Kränze am Denkmal nieder. Rund 80.000 arbeitsfähige Rumäniendeutsche wurden Januar 1945, noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in die damalige Sowjetunion zur Zwangsarbeit verschleppt. Darunter Banater Schwaben, Siebenbürger Sachsen und Satmar Schwaben. Ignaz Bernhard Fischer war einer von ihnen.
Begonnen hat schon am 13. und 14. Januar, wo wir zusammengefangen wurden. Und wir sind von Temeswar am 17. Januar um 9 Uhr in der Früh weggefahren bei leichtem Schneefall. Und es hat gedauert, so wie am heutigen Tag, am 19., da waren wir zwischen Alba Iulia und Kronstadt, also in Siebenbürgen. So lang hat die Fahrt gedauert von einem von diesen beiden Orten. Und wir kamen in eine Zukunft, von der die schwarz vor uns war, wo wir nicht wissen konnten, was wird mit uns geschehen. Eines wussten wir im Vorhinein, gut wird es nicht sein. Wenn du deiner Freiheit beraubt wirst, wenn du so mit Waffengewalt geführt wirst und so bewacht wirst, dann kann es nicht gut sein. Und so war es auch. Das Schlimmste, was war, war der Hunger und natürlich auch die schwere körperliche Arbeit für diejenigen, die keine Fachleute waren. Ich war Schüler gewesen. Nur die schwersten körperlichen Arbeiten wurden uns also da aufgeladen. Und bei dem großen Hunger, bald waren wir Dystrophiker. Und man musste meinen oder glauben, es wird bald zu Ende sein. Schließlich und endlich, aber die Jugend hat scheinbar so viel Kraft in sich gehabt, dass wir das alles überstehen konnten. Ich sage, mit der Hilfe Gottes konnten wir das.
Jeder Fünfte kam wegen der unmenschlichen Lagerbedingungen ums Leben und nur weniger als die Hälfte der nach Russland Verschleppten hielten die fünfjährige Zwangsarbeit aus. Heuer werden auch 68 Jahre begangen, seitdem die letzten Russlandverschleppten heimgekehrt sind. Sie durften aber kein Wort über ihr Leid sprechen, bis zur Wende 1989. Etwas mehr als 8000 Überlebende gründeten gleich nach der Wende den Landesverein der ehemaligen Russlandverschleppten. Heute leben rumänienweit nur noch einige hundert Zeitzeugen von damals. Ignaz Bernhard Fischer.
Viele von denen, die mit uns waren, die sind dort geblieben, gestorben. Andere sind nach Hause gekommen, angeschlagen an der Gesundheit und sind früh ins Grab gesunken. Es sind nur noch sehr wenige. Im ganzen Land sollen es vielleicht noch 350 von den 80.000 sein, die noch hier in unserem Land sind und noch leben. Also in ganz kurzer Zeit werden auch die letzten Zeitzeugen verschwunden sein.
Und eben deswegen ist es wichtig, die Ereignisse von damals der künftigen Generationen durch Mahnmale vor die Augen zu halten. Das Denkmal der ehemaligen Russlandverschleppten vor dem Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus in Temeswar wurde 2015 zum 70. Jahrestag seit dem Beginn dieser traurigen Episode unserer Gegenwartsgeschichte eingeweiht. Der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Russlandverschleppten, Ignaz Bernhard Fischer.
Es ist nur möglich, dass die Welt besser wird und dass nicht mehr so etwas geschieht, wenn wir das einhalten, was hier unten auf der Tafel steht. Die Freiheit des Menschen, seine Würde und seine Rechte, das sind unveräußerliche geistige Güter, die immer und überall behütet und verteidigt werden müssen. Wenn das nicht der Fall ist, wird sich das immer wiederholen. Und das wollen wir nicht. Und das wollen wir auch den anderen Leuten einprägen oder den zukünftigen. Seid Menschen, seid gute Menschen und haltet diese geistigen Werte aufrecht in euch. Das Denkmal will das eben damit sagen. Und darum soll das Denkmal lang stehen bleiben. Die Leute sollen die Inschriften lesen und die sollen in die Herzen der Leute eindringen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Und hiermit sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der Januar-Ausgabe des Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht. Wir wünschen Ihnen einen ereignisreichen und erfolgreichen Monat Februar und wir hoffen, dass Sie am Ende des Monats Ihre Radiogeräte einschalten werden, wenn es wiederum heißt, willkommen zum Funkmagazin. Aus dem Bukarester Funkhaus bedankt sich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit Monika Strava. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Glück und viel Gesundheit. Bis bald. Auf Wiederhören.